Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und jetzt unternehmen wir eine Zeitreise in Leinwandformat.
Warum willst du in die SED, Kollege?
Weil die Ideale des Kommunismus auch meine ganz persönlichen sind. Also, wenn es die nicht schon gäbe, war die Weltanschauung, dann hätte ich da auch selber drauf kommen können.
Nicht auf den Mund gefallen, dieser Gerhard Gundermann. Baggerfahrer und Liedermacher in der DDR, eine Kultfigur mit widersprüchlichem Lebenswerk. Denn Spitzel und Bespitzelter zugleich war er. Der Regisseur Andreas Dresen hat ihm ein Denkmal gesetzt mit seinem Film Gundermann. 6 Lolas gab es dafür beim Deutschen Filmpreis im vergangenen Jahr. Zudem war knapp 30 Jahre nach dem Fall der Mauer Gundermann ein Erfolg in West- und in ostdeutschen Kinos. Wie nah, wie fern ist die DDR heute? Für unsere sommerliche Kultur heute Gesprächsreihe habe ich über diese Frage mit dem Film, aber auch Theater- und Opernregisseur Andreas Dresen gesprochen. Sommer vorm Balkon, halbe Treppe, Halt auf freier Strecke und Wolke 9, um noch ein paar andere seiner großartigen Filme zu nennen. Herr Dresen, Sie sind 1963 in Gera geboren worden. In Schwerin sind Sie aufgewachsen. Sie leben seit langem in Potsdam. Gundermann und seine Musik war und ist im Osten vielen bekannt, im Westen nicht so vielen wahrscheinlich. Bis zu Ihrem Film. War es Ihr Ziel, mit dieser besonderen Biografie den Westlern ein Stück DDR und Nachwendezeit näher zu bringen?
Ja, natürlich auch. Also, aber es hat sich auch genauso an die Menschen im ehemaligen Osten Deutschlands gerichtet, weil ich finde ja, sich mit auf differenzierte Art mit Biografien auseinanderzusetzen, ist für alle Menschen hilfreich, weil dann strahlt möglicherweise etwas von der Vergangenheit in die Gegenwart und man kann etwas auch heute für sich lernen, denn in dem Film geht es ja nicht nur um einen großartigen Künstler und Songschreiber, sondern eben auch um Verrat. Und Verrat ist nicht etwas, was jetzt exklusiv der Osten für sich gepachtet hat.
Verstehe ich Sie richtig, dass also das Erzählen von einzelnen Geschichten vielleicht der richtige Weg ist, um uns so einen vergangenen Staat näher zu bringen und vielleicht auch so einer 40-jährigen Geschichte eines Landes gerecht zu werden?
Ja, auf jeden Fall hilft es mehr als Verallgemeinerung, weil man im einzelnen Schicksal, in der einzelnen Biografie natürlich viel genauer die Umschlagpunkte sehen kann, vielleicht auch die Schwierigkeiten, sich an bestimmten Punkten des Lebens so zu verhalten, dass es auch rückwirkend als autonom und in Ordnung angesehen wird. Und diese Widersprüche, in die sich ein Mensch im Laufe seines Lebens verstrickt, und ich denke, das geschieht uns allen, das ist immer sehr exemplarisch in einem Film zu sehen, und dann kann man viel besser verstehen, was vielleicht auch die größere Menge von Menschen im Osten umtreibt, wenn sie manchmal sich nicht richtig wahrgenommen fühlen in ihrer Identität.
Haben Sie sich damit in einer gewissen Weise als Brückenbauer verstanden zwischen West und Ost mit diesem Film?
Ja, das ist natürlich jetzt ein großes Wort. Ich wollte einfach nur möglichst genau eine Geschichte erzählen. Das ist letztendlich mein Beruf. Und natürlich ist das auch eine politische Geschichte. Und es gab hin und wieder in den Diskussionen zwischen Ost und West starke Verkürzungen, die mich auch geärgert haben. Und wo ich denke, das müsste man eigentlich mal genauer beleuchten. Und dahin zielte dann natürlich diese Unternehmung, das zu versuchen.
Sie haben jetzt das Wort Verkürzungen benutzt, aber ich deute das jetzt mal um in Klischees. Was begegnet da einander zwischen Ost und West heute noch?
Naja, natürlich erstmal die Verkürzung, auf die man häufig trifft, dass dieses Leben im Osten natürlich letztendlich irgendwie obsolet geworden ist, dadurch, dass das System sich selber denunziert hat. Also das betrifft natürlich vor allen Dingen, wenn man nicht so sagen darf, die Generation meiner Eltern, die während der gesamten DDR-Zeit dort gelebt und gearbeitet haben. Und gerade diese Generation hat häufig das Gefühl, mit ihrer Lebensleistung gar nicht richtig ernst genommen und geachtet zu werden, weil ja sozusagen das System eins war, wo man per se entweder Opportunist oder Opfer oder Täter war. Und diese ganzen Grautöne, die aber wichtig sind, die kommen dann häufig nicht vor. Und diese Verkürzungen sind natürlich falsch, genauso wie es eben falsch ist, immer nur vom bösen Kapitalismus zu reden.
Sind denn diese Verkürzung oder diese Klischees, werden die starrer mit 30 Jahren und noch mehr Jahren Abstand? Oder ist jetzt die Zeit, um die wieder aufzubrechen?
Ich habe eher das Gefühl, dass Letzteres der Fall ist, dass es mit wachsendem historischen Abstand und auch mit etwas Draufsicht auf die Dinge ein bisschen leichter wird, sich genauer über die Sachen zu unterhalten. kurz nach der Wende schlug das natürlich sofort um, auch natürlich im Rahmen der damaligen Verteilungskämpfe, dass diese Klischees dann wirklich teilweise boshaft waren. Dann kamen natürlich auch die Enthüllungen, wo einzelne Leute, die in der DDR prominent waren, mit der Stasi in Verbindung gebracht wurden. Und so war die Diskussion gerade in den ersten 10 Jahren nach dem Mauerfall sicherlich eine sehr verkürzte. Und ich merke jetzt eben, je mehr wir uns entfernen, desto weiser werden wir eigentlich auch hoffentlich und sind in der Lage, darauf ein bisschen feiner zu gucken.
Nun sind Sie jemand, der zwischen Ost und West, auch wenn Sie Ihr Leben lang in Ostdeutschland gelebt haben, viel hin und her gereist sind. Sie haben mit Schauspielerinnen und Schauspielern aus dem Osten wie aus dem Westen Filme gedreht, haben Themen aus dem Osten, aus dem Westen aufgegriffen oder auch ganz Themen, die weder dem einen noch dem anderen Landesteil sozusagen zuzuordnen sind. Sehen Sie immer noch die Frage im Raum stehen, wenn Sie jemandem neu begegnen, ob es jemand aus dem Westen oder aus dem Osten ist?
Naja, mir hängt das ja so an, ne? Auch wenn ich einen neuen Film mache, steht dann häufig da der ostdeutsche Regisseur und das ist natürlich lustig, 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. Komischerweise würde auf diese Idee bei meinen Kollegen aus dem Westen nie jemand kommen, aber ehrlich gesagt kann ich darüber auch lachen, weil ich mit meiner Identität nun wirklich keine Probleme habe, finde ich das in Ordnung. Ansonsten im Alltag, muss ich ganz ehrlich sagen, spielt das für mich eher eine wirklich sehr untergeordnete Rolle. Mein Freundeskreis, die haben das ja schon gesagt, auch der Kreis der Kollegen, in denen ich mich bewege, das ist komplett durchmischt und da spielt für mich überhaupt nicht in erster Linie eine Rolle, wo jemand herkommt, sondern letztendlich, was das für ein Mensch ist, ob wir uns gut verstehen, ob wir einen gemeinsamen Humor teilen. Das sind so dann die Kriterien, die dabei vielleicht auch wichtiger sind und das ist ja auch gut und schön.
Eine bestimmte Art, ein Mittel näher herzustellen, also Nähe zu etwas Vergangenem zu leben, ist ja die Nostalgie. Da gibt es ja das schlimme Wort der Ostalgie, die lange Zeit immer wieder bemüht wurde. Neigen Sie dazu, wenn Sie heute an die DDR denken oder ist Ihnen dieses Mittel fremd?
Ich finde es irgendwie ganz furchtbar, ehrlich gesagt. Also das ist natürlich immer so, das ist ja besonders der älteren Generation, der ich mich nun langsam auch zuzählen muss, häufig so zugeschrieben, dass die dann sagen, naja, früher war alles besser und so. Und das ist natürlich der totale Unsinn. Irgendwann in 50 Jahren ist jetzt die Zeit, wo alles besser geworden ist für die nächsten Generationen. Also ich kann mit Nostalgie, Ostalgie herzlich wenig anfangen, sehr wohl aber mit Erinnerung. Es gibt ein schönes Wort von Uwe Johnsen, der hat mal gesagt, Heimat ist dort, wo Erinnerung sich auskennt. Und das meint eben aber nicht Nostalgie, sondern das meint den genauen Blick und die Licht- und die Schattenseiten einer vergangenen Welt. Und daraus kann man dann möglicherweise für heute was mitnehmen.
Dann lassen Sie uns nochmal auf diese Erinnerung genau blicken. Also wenn man etwas zynisch wäre, könnte man ja vielleicht sogar sagen, dass die DDR ein nahezu filmreifes Ende gefunden hat. Mit der Schabowski-Pressekonferenz und dann mit den Massen, die auf die Straßen und auch zu den Grenzübergängen geströmt sind, die dann auf der Mauer getanzt haben. Diese Erinnerung an den 9. November 89, das Gefühl für bzw. die Erinnerung an die 40 Jahre zuvor, werden die vielleicht überlagert durch dieses eine Datum? Durch diese eindrucksvollen Bilder?
Ja, natürlich. Das ist natürlich auch in gewisser Weise dieser 9. November mit dem Mauerfall ist natürlich auch irgendwo eine Komödie, ja, weil man ja zum Teil das Gefühl hatte, innerhalb der Ereignisse, dass das ein historisches Missverständnis war, so ähnlich wie es in dem berühmten Film von Eisenstein, dass es den Sturm auf das Winterpalais gibt, wo die Massen auf das Winterpalais rennen. Und im Nachhinein haben wir natürlich erfahren, das ist lediglich ein schönes Filmbild. In Wirklichkeit waren es eine Handvoll Bolschewiki, die da in das leere Winterpalais reinging. Da war dann die Inszenierung des Historischen vielleicht größer als das Historische selbst. Das würde ich auf den Mauerfall natürlich nicht so beziehen. Das ist schon ein ganz wesentlicher Moment gewesen, aber er zeigt eben auch, wie Geschichte abläuft so und dass teilweise wir Menschen gar nicht so sehr steuern, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden. Solche historischen Momente, die laufen zum Teil eben als Missverständnisse ab. Und klar überlagern diese Bilder die anderen Sichten, aber es sind natürlich auch große Momente. Und ich habe selber am 9. November auf der Mauer am Brandenburger Tor gestanden und in meine ehemalige Heimat geschaut und habe zum ersten Mal begriffen, dass das Brandenburger Tor ja ein Tor ist, durch das man durchgehen kann. Also nicht nur das Sinnbild von Grenze und von Ende der Welt, sondern ganz das Gegenteil. Und da hat sich für mich schon auch die Welt vom Kopf auf die Füße gestellt, muss ich sagen. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die habe ich fürs Leben.
Wenn wir jetzt die Frage stellen, wie nah sind sich Ost und West heute eigentlich, dann kommen wir ja wirklich zu dem Schluss, dass sie nicht eins sind. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, sicher, aber ich frage mich auch, ob das denn unbedingt zwangsläufig so sein muss, ob wir uns nicht zugestehen können, dass wir in unterschiedlichen Regionen unseres Landes eine unterschiedliche Geschichte haben, unterschiedliches Empfinden. Teilweise sprechen wir ja auch andere Dialekte. Also wir können doch auch unsere Verschiedenheit in diesem großen Land zulassen. Und das kann aus meiner Sicht eine große Bereicherung sein. In dem Moment nämlich, wenn wir bereit sind, uns gegenseitig unsere Geschichten über unsere Herkunft zu erzählen und dabei zum einen möglichst genau erzählen und zum anderen auch möglichst genau zuhören. Und das ist vielleicht etwas, was wir bisher ein bisschen zu wenig gemacht haben, was aber etwas sehr Schönes ist, denn Menschen hören gerne Geschichten und man kann aus ihnen auch viel lernen. Und dann kann man vielleicht auch in der Gegenwart oder in der Zukunft wieder Dinge anders und möglicherweise auch besser machen.
Eine weise Hoffnung, die der Regisseur Andreas Dresen da hegt. Über Nähe und Ferne zwischen Ost und West haben wir gesprochen. Auch diesen Teil unserer Sommerreihe können Sie nachhören im Netz oder in der DLF-Audiothek-App.